Liebe Gemeinde, warum macht uns der Jahreswechsel eigentlich so nachdenklich? Wenn wir in etwa 5,5 Stunden das Jahr 2007 verlassen, dann ist das doch auch nur der Wechsel von Montag zu Dienstag. Und doch hat dieser Übergang für viele von uns etwas Faszinierendes und zugleich etwas Bedrohliches. Warum ist das so? Ich denke, ein Grund liegt darin, dass uns dieser Silvestertag die Allmacht der Zeit drastisch vor Augen führt. Die Allmacht der Zeit und damit auch der Vergänglichkeit. Die Zeit schreitet unbeirrbar voran und sie reißt uns mit sich wie ein mächtiger Strom. In einem alten Schlager vor vielen Jahren, en vogue, da hieß es, die Zeit macht nur vor dem Teufel Halt, denn er wird niemals alt, die Hölle wird nicht kalt. So wurde da gesungen. Die Zeit, die trennt nicht nur für immer Sohn und Vater, die Zeit, die trennt auch eines Tages dich und mich, denn die Zeit, die zieht den letzten Strich. Die Zeit, die trennt auch jeden Dichter und sein Wort. Die Zeit macht nur vom Teufel Halt. Und der Schriftsteller Max Frisch hat geschrieben, es gibt keine Hoffnung gegen die Zeit. Keine Hoffnung gegen die Zeit. Und das Ganze ist ja nicht nur ein philosophisches Problem, sondern auch ein biologisches Problem. Man hat manchmal den Eindruck, die Medizin und die Werbung sagen der Zeit den Kampf an. Die Medizin und die Werbung im Verein. Und das Altwerden wird so lange wie möglich das Altwerden in Schach gehalten. Anti-Aging-Programme sind jetzt groß im Rennen oder Anti-Aging müsste man eigentlich sagen. Und es soll schon vorgekommen haben, dass sich Senioren beschwert haben, weil man ihre Weihnachtsfeier als Altenweihnachtsfeier deklariert hat. Und Anti-Aging hat auch andere Namen, Biovital, Boerlecithin, Kosmetika, Schönheitsoperationen, Jogging, was alles dazu gehört. Das sind die modernen Waffen gegen das Altern. Und doch stehen sie im Kampf gegen die Zeit auf ziemlich verlorenem Posten. Es ist wie ein Kampf der Mücke gegen den Elefanten, den berühmten. Gottfried Benn, selbst Arzt und Dichter, hat gesagt, auch ein normales Leben führt zu einem kranken Tod. Auch ein normales Leben führt zu einem kranken Tod. Und ein Kollege von Benn, der Schriftsteller Rainer Kunze, der in Bayern lebt und zu den mutigsten Dichtern in der Zeit der alten DDR gehörte, er hat, als er schon im Westen dann war, zum Jahr 1992 ein Tagebuch herausgegeben. Und ich habe mal nachgeguckt, weil ich das in den letzten Tagen gelesen habe, dieses Tagebuch. Was schreibt er wohl zum 31. Dezember? Und da schreibt er zum 31. Dezember 1992, mein Vater hatte so lange wie möglich in seiner Wohnung bleiben wollen. Wenn es nicht mehr geht, werden Sie mich schon holen, hatte er gesagt. Ich wünsche mir, so lange wie möglich in unserem Haus bleiben zu können. Er, groß geschrieben, er wird uns schon holen. Und wenn man Kunze ein bisschen kennt und das Buch bis dahin gelesen hat, dann weiß man, wen er mit er meint, nämlich den Tod. Er wird uns schon holen. Kunze war einer der mutigsten Dichter in der alten DDR gewesen. Er hat dem ganzen kommunistischen System getrotzt mit seinen Versen. Aber dennoch, am 31.12., längst in Freiheit und Wohlstand, steht auch er nur vor dieser Diagnose noch. Er wird uns schon holen. Das ist die Perspektive am 31.12. Und ein letztes Beispiel dazu wird von dem Schriftsteller Hugo von Hofmannsthal berichtet, der einmal im Wiener Volksgarten zusammen spazieren ging mit einem Kollegen, dem Schriftsteller und Kulturphilosophen Egon Friedell. Und während sie so durch den Garten spazieren, die beiden relativ bekannten Männer, bleibt Friedell plötzlich stehen und sagt zu Hofmannsthal, hier an dieser Stelle, da wird in 20 oder 50 Jahren Ihr Denkmal stehen, Herr Hofmannsthal. Und er fühlt sich ganz geschmeichelt. Ja, doch, sagt Friedell, ganz gewiss wird hier Ihr Denkmal stehen. Und die Leute werden daran vorübergehen oder auch stehen bleiben und werden sich am Kopf kratzen und sagen, Hoffmannsthal, wer war der Kerl gleich noch? Verstehen Sie, Friedel war ein Schlitzohr natürlich. Aber er wollte damit sagen, selbst wenn man dir ein Denkmal errichten würde, wer wird schon noch an dich denken? Und selbst wenn es nicht so wäre, selbst wenn 80% von uns heute mit Hugo von Hoffmannsthal noch was anfangen könnten, was hätte der Mann davon? Was hätte der Mann davon? Wir wären so gern der Fels in der Brandung. Wir wären so gern der Wellenbrecher. So ein unangefochtener Felsblock, an dem die reißende Strömung der Vergänglichkeit einfach abprallt. Das wären wir so gern. Und sind wir in Wirklichkeit nicht eher wie ein kleines Boot? Wir werden hin und her geworfen. Wir versuchen gegenzusteuern, so gut es eben geht, dass wir mal gerade nicht kentern mit unserem kleinen Bötchen. Aber letztlich werden wir davongetrieben auf dem Meer der Zeit. Und die Großmacht Zeit gewährt uns kein Pardon. Sie lässt sich nicht aushebeln. Das ist unsere Not. Und Silvester ruft uns diese Tatsache mit aller Brutalität in Erinnerung und stellt sie uns vor Augen und sagt, so ist es. Und was wir brauchten, das wäre ein sicherer Hafen. Was wir brauchten, das wäre ein Zufluchtsort. Ein Punkt, der von der Zeit und damit auch von der Vergänglichkeit nicht erreicht werden könnte. Das brauchten wir. Den sogenannten archimedischen Punkt. Den brauchten wir. Sie wissen, Archimedes, der große griechische Physiker aus dem 3. Jahrhundert vor Christus, der unter anderem das Hebelgesetz entdeckte. Und auf diesen Archimedes geht der archimedische Punkt zurück, vereinfacht gesagt, gebt mir einen feststehenden Punkt außerhalb der ganzen Welt und ich hebe euch die Welt aus den Angeln, von einem einzigen Punkt außerhalb ihrer selbst. Und übertragen könnte man sagen, gebt mir einen ewigen Punkt, gebt mir einen Punkt, der der Vergänglichkeit nicht unterworfen ist und ich hebele die ganze Vergänglichkeit aus. Ich hebe die ganze Vergänglichkeit aus den Angeln. Gib mir einen Punkt, der der Zeit nicht unterworfen ist und ich breche damit die Macht der Zeit. Der archimedische Punkt. Und das ist nun das Großartige, dass die Heilige Schrift uns diesen archimedischen Punkt beschreibt. Er findet sich im Hebräerbrief in Kapitel 13 im 8. Vers. Und Sie haben diesen archimedischen Punkt vor sich. Jesus Christus, gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Das ist der Kernvers, der uns heute Abend leiten wird. Jesus Christus, gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Lasst euch nicht durch mancherlei und fremde Lehren umtreiben, denn es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade und nicht durch Speisegebote, von welchen keinen Nutzen haben, die damit umgehen. Und dann noch Vers 14, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Jesus Christus ist und bleibt derselbe, so könnte man übersetzen, wie er gestern war, so ist er auch heute und so wird er für immer und ewig bleiben. Das ist die Botschaft. Und die heißt ganz deutlich, Jesus Christus ist dem Wandel der Zeit nicht unterworfen. Er ist der archimedische Punkt. Er ist völlig souverän gegenüber allen Entwicklungen. Er ist ganz unangefochten von aller Vergänglichkeit. Jesus Christus steht nicht nur über den Dingen, sondern er steht auch über der Zeit. Sie kann ihm nichts anhaben. Er ist absolut beständig. Er ist der Fels in der Brandung. Jesus Christus. Gestern, heute und derselbe, nicht nur morgen, sondern auch in Ewigkeit. Warum ist das so? Das ist deshalb so, und das hat der Hebräerbrief bis dahin ausgiebig gezeigt und bewiesen, weil Jesus Christus Gottes Sohn ist. Weil Jesus Christus Gott ist. Und was der Hebräerbrief hier im letzten Kapitel betont, das ist im ersten Kapitel des Hebräerbriefes schon angeklungen. Da wird immer wieder die Göttlichkeit Jesu, seine ganze Macht, seine ganze Überlegenheit betont. Das ist dann das durchlaufende Thema des Hebräerbriefes. Und schon im ersten Kapitel, da zitiert der Hebräerbrief aus Psalm 102, wo über Gott gesagt wird, du aber bist derselbe und deine Jahre werden nicht aufhören. Hebräer 11, Vers 1, Vers 12. Du aber bist derselbe und deine Jahre werden nicht aufhören. Und der Hebräerbrief heißt, das gilt für Jesus Christus. Und das mündet dann in dieser Aussage von Hebräer 13, Vers 8. Er ist derselbe. Gestern, heute und in Ewigkeit. Das ist großartig. Und das ist ein ganz besonderes Merkmal Gottes, dass er nicht der Zeit unterworfen ist. Und Sie erinnern sich ja auch an diese besondere Situation in der Geschichte Israels, als sich Gott dem Mose speziell offenbart hat. Das war dieses Ereignis mit dem brennenden Dornbusch. Da fragt doch Mose nach dem besonderen Namen Gottes. Wenn ich zu denen komme und sage, du hast mich geschickt, wer soll ich denn sagen, sei das, wer habe mich geschickt? 2. Mose 3, Vers 14. Und dann gibt Gott dem Mose diese wunderbare Antwort. Er sagt, Ehye Asher Ehye. Das heißt, ich bin, der ich bin. Ich werde sein, der ich sein werde. Das heißt, ich bin ewig. Ich bin der, der ich bin. Ich werde sein, der ich sein werde. Ich bin immer da. Ich bin allumfassend gegenwärtig. Ich bin ewig. Und das ist dann in diesen Namen Yahweh eingegangen, der Ewige. Und genau dasselbe sagt der Hebräerbrief jetzt nicht über Gott den Vater, sondern über Jesus Christus. Er ist der Ewige. Er ist derselbe, wie er in der Vergangenheit war, so in der Gegenwart und so wird er in Ewigkeit sein. Und wenn das eine Tatsache ist, dann heißt das schlicht und einfach, Jesus Christus ist der Machthaber über die Zeit. Und den Beweis dafür hat er erbracht, als er den Zwilling der Zeit besiegte, nämlich den Tod. Der Tod ist der Zwilling der Zeit. Der Zwilling dieser Vergänglichkeit. Und Jesus hat sich als Machthaber über den Tod bewiesen, als er den Tod und damit auch die Folgen der Zeit besiegte. Und diese Tatsache hat jetzt für uns persönlich massive Folgen. Und über diese Folgen, die das für uns persönlich hat, werden wir jetzt miteinander reden am Jahresende. Denn das heißt nun, Jesus steht auch über deiner Zeit und über meiner Zeit. Er ist der Herr der Zeit. Und das gilt nun für alle drei Zeitformen, für alle drei Zeitformen, die wir erleben. Denn schauen Sie mal, allen drei Zeitformen gegenüber sind wir ohnmächtig. Wir sind allen drei Zeitformen gegenüber völlig ohnmächtig. Die Vergangenheit können wir nicht ändern. Die Zukunft können wir nicht überschauen und nicht berechnen. Und die Gegenwart können wir nicht beherrschen. Wir sind allen drei Zeitformen gegenüber ohnmächtig. Und mit der Gegenwart ist es so, dass wir sie kaum haben. Wenn wir sie haben, ist sie schon wieder weg. Heute war gestern noch morgen und morgen sagt jeder zu morgen schon heute. Heute ist morgen schon gestern und beides am nächsten Tag Vergangenheit. Haben Sie es mitbekommen, ja? So schnell geht das. Heute war gestern schon morgen und morgen sagt jeder zu morgen schon heute. Heute ist morgen schon gestern und beides am nächsten Tag Vergangenheit. So ist das mit der Gegenwart. Und jetzt hören wir hier aus dem Hebräerbrief. Jesus ist der Herr der Zeit. Was für eine Nachricht. Schauen Sie, wenn er der Herr unseres Lebens ist und nur dann, wenn er der Herr deines Lebens ist, dann bekommt er alle deine Zeitformen sicher in den Griff. Und das Erste, was er dann in den Griff bekommt, ist die Vergangenheit. Erstens, Jesus bereinigt deine Vergangenheit. Das ist das Erste. Jesus bereinigt deine Vergangenheit. Denken wir nur an das letzte Jahr, also an die jüngste Vergangenheit. Das Jahr 2007 hat Spuren in uns hinterlassen und wir haben Spuren in diesem Jahr hinterlassen. Und auch im Leben anderer Menschen. Viele gute und erfreuliche Spuren, auf die wir zurückblicken und an die wir gern denken, für die wir dankbar sind. Das ist ja auch in dem Gebet von Bruder van de Perk angeklungen. Wie viel Gutes hat Gott uns getan? Als Einzelnen und als Gemeinde. Wie viel Hilfe haben wir erfahren? Wie viel fröhliche und unbeschwerte Stunden durften wir erleben? Wie viel tiefe Freude im Glauben haben wir erfahren? Wie oft die Nähe unseres Herrn? Wie viel haben wir neu lernen dürfen aus seinem Wort, das wir miteinander studiert haben? Wir haben erfahren dürfen, wie Menschen zum Glauben gekommen sind, wie Menschen verändert worden sind. Gott hat uns so viel geschenkt. Und da dürfen wir ihm dafür danken. Aber es gab eben nicht nur diese erfreulichen Spuren, sondern es gab auch andere. Es gab Schmerzen, die wir erlitten haben, und Schuld, die wir begangen haben. Und mit beidem kann und will es Jesus Christus zu tun haben. Jesus bereinigt deine Vergangenheit. Er will es mit deinen Schmerzen zu tun haben. Wo du verletzt worden bist, wo du Hoffnung begraben musstest, Niederlagen einstecken, Anfeindungen ertragen oder auch Verleumdungen oder einfach nur unverstanden werden oder wo sie einfach enttäuscht worden sind. Wir wissen ja, dass viele körperliche Krankheiten ihren eigentlichen Ursprung im seelischen Bereich haben. Manche kriegen einen Herzinfarkt, einfach weil sie sich krank gesorgt haben oder ein Magengeschwür, weil sie sich krank geärgert haben. Wie viel Schmerz und wie viel Verletzung steckt dahinter? Und manche versuchen das einfach zu verdrängen und sagen, ah, nicht so schlimm, ich mache das mit mir selbst ab. Und sie werden vergrämter und vergrämter. Manchmal sieht man es auch in ihrem Gesicht. Und andere setzen dann ihre Hoffnung auf den Psychotherapeuten oder auf irgendwelche speziellen östlichen Meditationstechniken, mal ein bisschen entspannen, mal ein bisschen Gesprächspsychotherapie, mal sehen, das wird doch helfen. Und andere schlucken einfach Pillen. Schon Kinder bekommen, um in der Schule klarzukommen, in einem Ausmaß Beruhigungspillen. Das ist unerträglich und es alarmiert die Kinderärzte heute mehr denn je. Aber wenn das stimmt, dass Jesus meine Vergangenheit bereinigt, dann ist er auch zuständig für meine Schmerzen. Und dann will er daran, dann will er ihre Vergangenheit auch bereinigen. Das heißt, er will die Schmerzen heilen, die ihnen zugefügt worden sind. Er ist dafür zuständig. Jesus hat gesagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Frieden geben. Und manche können das mit Jesus allein abmachen. Die können sich zurückziehen und das im Gebet ihm vortragen. Und Jesus heilt das, Jesus bringt das in Ordnung. Und manche merken, ich komme allein da schlecht damit zurecht. Da hat sich so viel angestaut. Denen kann es eine Hilfe sein, dass sie einfach Seelsorge in Anspruch nehmen. Das ist ja die Chance der Seelsorge, dass ich zu einem Menschen gehe, von dem ich weiß, er lebt mit Jesus. Seelsorge ist ja nicht irgendetwas Mystisches, nicht irgendeine methodische Sache, sondern Seelsorge ist, dass ich zu einem Menschen hingehe, von dem ich weiß, er folgt Jesus Christus als seinem Herrn. Und dann kann ich mich auch da mal aussprechen. Und dann können wir gemeinsam fragen, welche Hilfen gibt Jesus uns in seinem Wort? Und dann können wir gemeinsam zu ihm beten und ihm sagen, Herr, das ist jetzt die ganze Not dieses Menschen. Wir packen sie dir jetzt hin und wir bitten dich gemeinsam, dass du das zurechtbringst, dass du das heil machst, dass du das wegnimmst. Ach, erbarm dich darüber. Verstehen Sie, dass wir Jesus heranlassen an unsere Not, auch an unsere innere Not, die keiner sieht. Dass wir uns da nicht verschließen. Er ist der Herr auch der Vergangenheit. Jesus Christus, gestern derselbe. Und viele Menschen haben erfahren, was das für eine Befreiung bringen kann. Und was für eine Erleichterung, wenn Jesus anfängt, unsere inneren Schmerzen und Verwundungen heil zu machen. Das ist seine Weise, wie er mit unserer Vergangenheit umgeht. Aber eben nicht nur mit unseren Schmerzen, sondern auch mit unserer Schuld. Mit der Schuld, die wir Menschen und vor allem Gott gegenüber auf uns geladen haben. Und wenn wir nüchtern Rückblick halten, dann wird jeder von uns genug Situationen finden, wo wir schuldig geworden sind. Schuldig an Gott. Bleiben wir mal beim Thema Zeit. Wie viel Zeit haben wir uns für Gott genommen? Wie viel Zeit haben wir verschwendet? Wie viel Zeit haben wir schlichtweg mit Nutzlosem verplempert? Ach, möge Gott uns das vergeben. Wie oft haben wir unseren Eigenwillen an die Stelle des Willens Gottes gesetzt? Wie oft haben wir unserer Eitelkeit freien Lauf gelassen, unserem Stolz gefrönt? Ach, es gibt so vieles und jeder von uns hat so seine eigenen Ecken und Kanten. Wie oft sind wir schlichtweg bitter geworden oder beleidigt? Oder einfach nur taktlos und ohne Einfühlungsbemühung dem anderen gegenüber. Wie oft haben wir die Not anderer, die uns hätte alarmieren müssen, einfach nur ausgeschlossen? Nichts hören, nichts sehen, nichts sagen. Hab genug mit mir selbst zu tun. Ach, es könnte so vieles zusammenkommen. Und wir dürfen das vor Christus ausbreiten und sagen, Herr, vergib mir. Herr, vergib mir und lass es anders werden. Ich danke dir für deine Geduld. Jesus bereinigt meine Vergangenheit, wo ich schuldig geworden bin an Gott selbst und dann eben auch an Menschen. Schlecht über andere geredet habe, unterlassene Hilfeleistung und was alles mehr. Und sehen Sie, mit der Schuld ist es ganz ähnlich wie mit den Schmerzen. Es nützt nichts, wenn ich einfach nur Gras drüber wachsen lasse. Da wächst nicht wirklich Gras drüber. Und wenn Gras drüber wächst, dann ist es schlecht, weil es da drunter modert und gärt. Und Gras drüber wachsen bringt überhaupt nichts. Die Bibel ist gegen jegliche Form von Verdrängung. Nein, wir können Gott sowieso nicht täuschen. Gott können wir sowieso nicht täuschen. Und solange Schuld nicht bereinigt wird, bleibt sie an uns kleben, bleibt sie auf unserer Festplatte gespeichert und wir kommen nicht von ihr los. Loswerden können wir sie nur bei Jesus Christus. Und auch hier gibt es wieder diese beiden Möglichkeiten. Ich kann das ganz allein vor ihm ausbreiten. Ich brauche nicht einen Menschen. Ich brauche nicht einen menschlichen Stellvertreter, der mich freispricht und erst dann gilt mir die Zusage des Herrn. Ich darf zu meinem Herrn kommen, so wie ich bin. Und mich vor ihm beugen und sagen, Herr, du siehst alles und bitte erbarm dich drüber. Aber es gibt Situationen, da ist es auch ratsam und einfach hilfreich und ermutigend, auch im Hinblick auf Schuld Seelsorge in Anspruch zu nehmen. Dass ich mich vor einem vertrauenswürdigen Menschen, von dem ich weiß, der behält das in seinem Herzen, dass ich mich da einfach mal ausspreche und sage, diese Schuld, die lastet so schwer auf meiner Seele, dass es mir einfach eine Erleichterung wäre, wenn ich das nochmal vor einem Menschen auch benannt habe und wenn mir nochmal ein Mitchrist den Zuspruch der Vergebung zurufen kann, zusagen kann. Und wie oft habe ich das in der Seelsorge schon einem Menschen sagen dürfen, was Gott sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das ist also das Erste. Jesus Christus bereinigt deine Vergangenheit. Er steht über der Zeit. Und dann das Zweite, Jesus Christus bereinigt nicht nur deine Vergangenheit, sondern zweitens, Jesus Christus bewältigt deine Gegenwart. Jesus Christus bewältigt deine Gegenwart. Jesus kümmert sich nicht nur um gestern, sondern auch um heute. Und das ist ja das Gute, schauen Sie schon, die Bereinigung der Vergangenheit ist ja eine riesige Hilfe für die Gegenwart. Wenn mir die alte Last abgenommen ist, die alte Schuld vergeben ist, die alten Schmerzen, die Wundsalbe von Jesus bekommen haben. Natürlich, mit manchen Narben werden wir uns durch dieses Leben bewegen, bis wir mal im Himmel sind. Dann wird alles perfekt sein. Dann wird wirklich alles vollkommen gemacht werden. Manches schleppen wir hier mit rum. Manches auch, was wir durch unsere Schuld oder durch die Schuld anderer zugefügt bekommen haben, da spüren wir die Folgeschäden bis an unser Lebensende. Aber der Herr tröstet uns und er stärkt uns und er lindert und er macht es so, dass wir es aushalten, dass wir es tragen können. Also, und wenn wir dieses erfahren, dass er unsere Vergangenheit bereinigt, dann ist das schon mal die größte Hilfe für die Gegenwart. Dass wir befreit sind, dass wir die Hände frei haben, dass wir den Kopf frei haben und dass wir den Herausforderungen, die uns begegnen, entgegentreten können. Er will dabei sein. Was ist das für eine Hilfe? Dass ich früh aufstehen kann mit der Gewissheit, du musst dich jetzt nicht allein durch den Tag quälen oder schleppen, sondern er ist heute da. Er ist heute da. Und so wie er dich in der Nacht behütet hat, so wird er dich auch den ganzen Tag über nicht aus den Augen lassen. Er wird dich begleiten. Er wird mit dir gehen. Er hat es versprochen, das zu tun. Jesus Christus derselbe heute. Und die entscheidende Maßnahme, die Jesus ergreifen wird, wird hier in Vers 9 dann angefügt. Da heißt es, es ist ein köstliches Ding, dass das Herz fest werde. Sehen Sie, das ist das, womit der Herr uns auch hilft, durch das Heute hindurchzukommen. Er gibt uns ein festes Herz. Das haben wir gerade gesungen in dem Lied. Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir. Das ist Hebräer 13. Und ein festes Herz, das ist nicht ein hartes Herz. Als Nachfolger Jesu Christi sollen wir nicht ein hartes Herz haben, sondern ein weiches Herz. Wir sollen ein Herz haben, das bewegt wird von der Not und der Traurigkeit und der Sorge anderer. Wir sollen nicht ein Herz haben, das unerschütterlich ist von der Not dieser Welt, sondern ein Herz, das das weinen kann. Ein Herz, das die Not und die Last anderer sieht. Aber wir sollen ein festes Herz haben. Und das heißt, ein Herz, das dem Druck auch wirklich standhält. Es ist ein köstlich Ding. Man könnte übersetzen, es ist eine großartige Sache, dass das Herz fest werde. Und der Hebräerbrief zeigt uns, der häufigste Ansatzpunkt für den Druck, der auf unser Herz ausgeübt wird, ist unser Denken. Wir sollen verwirrt werden in unserem Denken. Und deswegen sagt der Hebräerbrief, lasst euch nicht durch mancherlei und fremde Lehren umtreiben. Sonst kriegt ihr kein festes Herz. Wenn ihr von jeder neuen Masche, die da kommt und die da gesagt und gedacht und behauptet wird, gleich mitgerissen werdet, kriegt ihr nie ein festes Herz. Also, der Druck setzt in der Regel bei unserem Denken an. Und lasst euch nicht durch fremde Lehren wegreißen, heißt es hier geradezu. Und fremde Lehren, falsche Lehren, die gibt es für alle Wahrheiten der Bibel. Für fast jede Wahrheit der Bibel haben sich die Menschen im Laufe der Zeit hunderte von Irrlehren ausgedacht. Und der Hebräerbrief setzt sich besonders auseinander mit der Lehre über Jesus. Das ist sein Hauptthema. So viele falsche Lehren über Jesus. Und Vers 9 erinnert nun an den Erfindungsreichtum der Irrlehrer. Das ist doch interessant formuliert. Lasst euch nicht durch mancherlei und fremde Lehren umtreiben. Da gibt's eine Menge. Und wissen Sie, man könnte eine ganze Kirchengeschichte mit Irrlehren über Jesus schreiben. Seit dem ersten Jahrhundert hat man angefangen, Irrlehren über Jesus zu verbreiten. Und es ging immer darum, dass man irgendwie an seiner Gottheit Abstriche gemacht hat. Dass man gesagt hat, ja, Jesus, wir lehnen Jesus ja nicht ab und Jesus war ein hervorragender Mensch oder er war ein besonderer Gesandter Gottes. Aber von Anfang an hat man damit begonnen, seine Gottheit zu untergraben. Und dem widersetzt sich auch der Hebräerbrief. Von Anfang an hat man gesagt, Jesus alleine genügt nicht. Und alle diese falschen Lehren über Jesus haben die eine Tendenz, sagt der Hebräerbrief, uns fortzureißen. Am Anfang sieht es nur nach einer kleinen Abweichung aus und plötzlich wissen wir gar nicht mehr, wo wir gelandet sind und wie wir da gelandet sind. Und so sind wir auch in diesem Jahr, das vor uns liegt, gehalten, festzuhalten an Jesus Christus, so wie die Heilige Schrift uns ihn vorstellt. Dass wir uns nicht irre machen lassen, dass wir das merken, dass wir das verstehen, dass wir das riechen, wenn man versucht, seine Gottheit zu untergraben. Und das ist eine ganz, ganz aktuelle Frontstellung. Dass man Jesus nicht prinzipiell in Frage stellt, aber dass man bestreitet, dass Jesus allein genügt. Und dann heißt es zum Beispiel, ja, Jesus ist wichtig, aber wir brauchen auch noch die kirchliche Institution und wir brauchen Maria und wir brauchen die Heiligen und wir brauchen die Eucharistie und wir brauchen dieses und jenes. Wir brauchen besondere und erhebende Erfahrungen. Wir brauchen den Dialog mit den anderen Religionen, wir brauchen dieses und das. Jesus ist schon wichtig und ohne Jesus geht's nicht. Aber Jesus genügt nicht. Und der Hebräerbrief macht immer wieder deutlich, Jesus genügt. Das ist die große These des Hebräerbriefes. Jesus genügt. Und Sie können die Irrlehren schon ein Stück weit dadurch abfangen und durchschauen, dass Sie fragen, gibt es irgendeinen Zusatz zu Jesus, dem alleinigen Retter und Herrn und König, der uns hier gewissermaßen untergejubelt werden soll. Und ich denke, es zeichnet sich ab, auch teilweise in den eigenen evangelikalen Reihen, dass eine zunehmende Öffnung auch gegenüber anderen Religionen sich breit macht, dass eine gewisse Gesprächsbereitschaft immer deutlicher artikuliert wird, teilweise auch von führenden Vertretern, etwa der Internationalen Evangelischen Allianz. Und dass man mit Gesprächsbereitschaft eben nicht nur meint, wir wollen offen diskutieren und sagen, warum Jesus der einzige Weg zu Gott ist, sondern dass man sagt, gut, wir wollen voneinander lernen, wir wollen sehen, dass es auch die anderen ernst meinen und dass es ja der eine Gott ist, der hinter etwa Islam, Judentum und Christentum steckt. Und dabei übersieht man eben, dass das Judentum und die Christen entscheidend viel mehr gemeinsam haben als beide gegenüber dem Islam. Der Islam redet von Jesus, aber er meint eine Karikatur von Jesus. Ein Jesus, der nicht für unsere Schuld gestorben ist, ein Jesus, der nicht auferstanden ist und vor allem ein Jesus, der nicht Gottes Sohn ist. Und hier kommen teilweise doch bedenkliche Entwicklungen auf uns zu und es wird unsere Aufgabe sein, als Gemeinde, aber auch als Einzelne, im kommenden Jahr sehr hellhörig an dieser Stelle zu sein und immer wieder zu bezeugen, dass Jesus der einzige Retter ist und dass er alleine Gottes Sohn ist. Und dass es neben ihm keinen anderen Weg zum Heil gibt. Und wir werden das zu bekennen haben und wir werden, denke ich, auch zunehmend feststellen müssen, dass wir damit in unserer Gesellschaft auf nicht unwesentlichen Widerstand stoßen. Jesus genügt. Lasst euch nicht fortreißen. Das ruft uns der Hebräerbrief zu, auch am Ende dieses Jahres 2007. Druck wird es geben. Druck durch falsche Lehren. Aber vielleicht sitzt jemand hier und sagt, naja, das ist ja in Ordnung und das sehe ich auch ein und das finde ich wichtig. Aber der Druck, den ich zurzeit privat und persönlich habe, der ist mir viel näher, der ist viel stärker. Der Druck dadurch, dass ich mit einer bestimmten familiären Situation einfach nicht zurechtkomme. Ich habe da so viel Arbeit und so viel Fürsorge auch für andere zu leisten. Ich kriege es nicht mehr auf die Reihe. Oder Druck durch Krankheit, durch eigene Krankheit. Oder Druck durch Arbeitslosigkeit. Druck durch Sorgen. Druck durch Angst. Druck dadurch, dass bestimmte Fragen einfach sich länger hinziehen und länger auf eine Klärung warten, als man meinte, es packen zu können. Und die Heilige Schrift sagt uns immer wieder, auch diesen Druck hat dein Herr im Auge. Und auch da gilt, es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde. Und der Hebräerbrief zeigt uns auch den Weg, wie das hier geht. Sehen Sie hin, wir können uns nicht selbst ein festes Herz machen. Wir können nicht sagen, ach, wir reißen uns jetzt mal richtig zusammen am Ende von 2007 und dann gehen wir so richtig als harte Kämpfer durchs neue Jahr hindurch und wir reißen uns zusammen und wir packen das. Sondern der Hebräerbrief sagt es anders. Wie kriegen wir ein festes Herz? Welches geschieht durch Gnade? Es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht. Aber wie geschieht es? Durch Gnade. Und das heißt, wir können das nicht machen, wir müssen es auch nicht machen, sondern wir dürfen Gott bitten. Wir dürfen Gott bitten, jetzt am Anfang dieses Jahres, das vor uns liegt, Herr, schenk mir immer genug von deiner Gnade. Du hast es ja versprochen. Lass mich von deiner Gnade gestärkt werden. Wenn ich Angst habe vor dem Lehrer in der Schule und vielleicht mit Mathe immer wieder nicht klarkomme und schon da zitternd sitze, wenn die Arbeit geschrieben werden soll, Herr, gib mir ein festes Herz und erbarm dich über mich durch deine Gnade. Sei mir nahe, sei der mich stark macht. Verankere mich in deiner Wahrheit. Lass mich ganz zu Hause sein, dort, wo du bist, Herr, mit deinem Wort. Und wo du bist, Herr, in deiner Gemeinde. Welches geschieht durch Gnade? Gib mir ein festes Herz. So dürfen wir bitten. Und der Hebräerbrief grenzt das dann nochmal ab und er sagt, wenn ihr durchkommen wollt, dann braucht ihr Gottes Gnade und nicht Speisegebote, von denen keinen Nutzen haben, die damit umgehen. Wir müssen wissen, die ersten Empfänger des Hebräerbriefs waren Leute, die teilweise ins Alte Testament zurück wollten. Und die sagten, ja, das mit Jesus ist gut und wichtig, aber wir brauchen noch die alten Opfer und wir brauchen die alten Speisegebote. Erst dann haben wir wirklich ein festes Herz, erst dann haben wir wirklich Ruhe, erst dann haben wir wirklich alles gemacht. Und der Hebräerbrief sagt, nein, Jesus genügt. Welches geschieht durch Gnade und eben nicht durch Speisegebote, von denen keinen Nutzen haben, die damit umgehen. Im Alten Testament hatten die ihre Aufgabe und ihre Funktion, diese Opfer. Aber seitdem Jesus gekommen ist, ist ihre Aufgabe erfüllt. Und deswegen hat Jesus gesagt, so jetzt ist was anderes dran. Jetzt sind nicht mehr diese Opfer dran. Jetzt habt ihr keinen Nutzen mehr davon. Und sie können schon gar nicht euer Herz festmachen, denn dies geschieht allein durch Gnade. Und die Gnade kann uns allein der Herr Jesus schenken. Und wenn der Herr Jesus uns seine Gnade schenkt, dann schenkt er uns damit zugleich immer auch sich selbst. Und das ist das Großartige, dass Jesus sagt, ich schenke dir meine Gnade und mit meiner Gnade schenke ich dir mich selbst. Er wird mit uns gehen. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, hat er in Matthäus 28 gesagt. Das steckt hier auch hinter Hebräer 13. Jesus Christus derselbe heute, er ist da, er ist real. Heute Morgen habe ich einen kleinen Spaziergang gemacht durch so ein Waldstück bei uns in der Nähe, um so ein bisschen in Schwung zu kommen und dann noch letzte Hand an die Predigt zu legen. Und da ist mir das nochmal so richtig bewusst geworden. Da kann man ja so schön beten, wenn man spazieren geht. Und da habe ich gedacht, das ist so großartig. Jesus Christus ist da. Ich gehe jetzt hier durch dieses Waldstück irgendwo in Langhagen und der Herr Jesus Christus ist da. Ich kann zu dir beten, Herr, und ich darf dir alles nochmal sagen, was heute auf der Tagesordnung steht und was vor uns liegt und was im Hinblick auf das neue Jahr ich dir anbefehlen möchte. Er ist wirklich da. Das ist das Erstaunliche. Das ist nicht irgendwie eine mystisch-christliche Religiosität oder Spiritualität, um die es hier geht, oder so eine gemachte Sache, sondern das ist die Realität. Der Jesus Christus ist gegenwärtig. Jesus Christus heute. Und auch wenn wir ihn mit unseren Augen noch nicht sehen. Und auch wenn wir uns das mit unserem Verstand nur sehr begrenzt vorstellen können, weil wir eben in unserer Dreidimensionalität so gefangen sind. Er ist wirklich da, Jesus Christus heute. Und du darfst dich auf ihn verlassen. Der Ewige ist immer gleichzeitig und er ist dir immer nah. Und dann zum Schluss noch die letzte Zeitform, in der der Herr Jesus unser Leben sorgsam bewahrt. Er bereinigt deine Vergangenheit. Der Herr Jesus Christus bewältigt deine Gegenwart. Und das Dritte, jetzt leicht zu erschließen, Jesus Christus bestimmt deine Zukunft. Jesus Christus gestern, heute und derselbe, nicht nur morgen, sondern in alle Ewigkeit. Und schauen Sie mal, gerade zum Jahreswechsel haben Astrologen, haben Wahrsager Hochkonjunktur. Es werden mehrere zig Millionen Euro ausgegeben, Jahr für Jahr, um Wahrsager zu bezahlen. Um sich persönliche Horoskope stellen zu lassen, um sich die Karten legen zu lassen, die Handlinien lesen zu lassen. Und gerade zum Jahresende machen die wieder einen enormen Reibach. Und das zeigt die Zukunftsangst vieler Zeitgenossen und diese quälende Suche nach Gewissheit, weil wir es einfach nicht aushalten. Das sind so viele Fragen und wir wüssten so gerne, was da im Einzelnen kommt. Und der Hebräerbrief zeigt uns einen viel, viel besseren Weg. Er sagt uns nicht, was kommt im Einzelnen, aber er sagt uns, wer kommt? Jesus Christus, derselbe in Ewigkeit. Er ist der archimedische Punkt. Er steht da und er weicht nicht und er wankt nicht und er hält uns fest. Schauen Sie, wenn wir uns wachsam in der Welt umschauen, dann gäbe es im Hinblick auf die Zukunft manche Gründe zum Sorgen. Und das sollen wir auch nicht verschweigen. Darüber müssen wir uns ja nicht hinwegtäuschen. Das ist einfach so. Wir sind als Christen wache Zeitgenossen. Wir wissen nicht, wie dieses Zunehmen des Islam in der westlichen Welt sich weiter auswirken wird. Wir wissen das noch nicht. Wir wissen nicht, wie dieser Druck zur interreligiösen Verständigung auch in Gesellschaften, die jetzt noch weitgehend Demokratien sind, einen Druck entfalten wird, der irgendwann mal denen, die sagen, es gibt nur einen Weg zum Heil, den Mund zwangsweise versperren kann. Und wir müssen auch ganz nüchtern sehen, was sich ab morgen, ab dem 01.01.2008 an unserer Rechtsprechung ändert. Ich sage nur das Stichwort Vorratsdatenspeicherung. Und dann ist der Staat berechtigt, bei jedem von uns ein halbes Jahr lang zu speichern, wie lange waren Sie im Internet? Wie lange sind Sie morgen im Internet? Ja? Wer hat mit wem wie lange telefoniert? Wer hat angerufen? Wer wurde angerufen? Was lassen sich dafür interessante Netzwerkverbindungen herstellen? Und man kann genau auch nachsehen, wer schreibt wem wann eine Mail? Wer schreibt wem wann eine Mail? Ab morgen kann der Staat das alles kontrollieren und er kann, egal ob Sie jemals einer Straftat verdächtigt waren oder nicht, diese Daten speichern. Die entsprechenden Telekommunikationsanbieter sind verpflichtet, die technischen Voraussetzungen dafür zu gewährleisten, die Daten ein halbes Jahr lang zu speichern. Das geht nicht irgendwann los in 300 Jahren, wie es ein futuristischer Roman beschreiben könnte, sondern das geht los am 1. Januar 2008, also morgen. Und die Frankfurter Allgemeine Zeitung schrieb von der größten Datensammlung in der Geschichte der Bundesrepublik, die jetzt ab morgen, wie gesagt, beginnen wird. Das ist auch eine Perspektive. Und wir sind nicht so naiv, dass wir sagen, na ja, es wird schon keiner mit den Daten was Böses anfangen. Wer glaubt denn das? Instrumente, die bereitstehen, werden genutzt. Früher oder später werden sie immer genutzt. Sie müssen nur in die entsprechenden Hände kommen. Und wir wissen nicht, inwiefern sich auch unser Staat immer stärker zum Überwachungsstaat wird entwickeln können. Das müssen wir hier mit aller Deutlichkeit sagen. Und das sollte ein Anliegen auch unserer Fürbitte sein, dass wir das dem Herrn immer wieder vortragen. Und wir sollten auch nicht weinerlich werden, denn in vielen anderen Staaten ist das schon seit langem der Fall. Also es gäbe genug Grund, sich zu sorgen im Hinblick auf die Zukunft. Oder wenn manche an die wirtschaftliche Entwicklung denken. Oder was der eine und der andere persönlich so auf seiner Tagesordnung hat. Es wäre interessant, wenn jeder von uns aufschreiben würde, vor welchem Ereignis im kommenden Jahr ihm am meisten raust. Ja, das wäre eine interessante Rangfolge, die dort zustande käme. Aber wir dürfen wissen, der Herr steht da drüber. Er bestimmt deine Zukunft. Jesus Christus ist derselbe in Ewigkeit. Und das heißt, und das halten Sie bitte fest, kein Schicksal hat mehr Macht über Sie. Kein Schicksal. Kein blindes Schicksal, kein gütiges Schicksal, kein ungewisses Schicksal, kein grausames Schicksal. Kein Schicksal hat Macht über sie, sondern nur er. Und das ist wahr. Und wenn ich dem Herrn Jesus Christus gehöre, wenn ich ihn in mein Leben hineingelassen habe, wenn ich ihn als meinen Herrn angenommen habe, dann habe ich von Stund an in allem mit ihm und mit seiner Liebe zu tun. Und dann besorgt Jesus meine Zukunft. Und ob ich krank werde oder gesund bleibe, das bestimmt letztlich er. Ob ich Erfolg habe oder Nackenschläge einstecken muss, das bestimmt letztlich er. Ob meine Pläne und Vorstellungen sich erfüllen oder ich ganz andere Wege geführt werde, als ich heute denke und hoffe, das bestimmt er. Und er will immer mein Bestes. Er will immer mein Bestes. Und er garantiert dafür, dass dieses Beste auch zustande kommt. Das ist die Perspektive, mit der wir ins neue Jahr gehen. Jesus Christus bestimmt deine Zukunft. Das zieht sich auch durch den Hebräerbrief hindurch, dass wir als Christen mit einer übernatürlichen Zukunftsperspektive rechnen dürfen. Und deswegen steht es dann hier in Vers 14, jedem Vers, den wir zum Schluss uns noch angucken, wo der Hebräerbrief sagt, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Das ist sehr nüchtern formuliert. Ein offener Blick auf das Diesseits. Alles ist total vergänglich. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Auch das schönste Haus ist nur Durchgangsstation. Auch das schönste Gemeinde- und Akademiezentrum. Wir sind so dankbar, dass wir hier sein können. Und dass Gott uns das geschenkt hat. Und dass Gott uns geholfen hat, das zu finanzieren. Und dass wir für null die Stühle bekommen haben. Und dass wir so unendlich viel Durchhilfe erfahren durften. Und dass Gott Menschen zur Gemeinde hinzugefügt hat. Und dass er unserer Gemeinde auch durch die Bibeltage eine gewisse Breitenwirkung geschenkt hat. Dass wir durch das Internet viel mehr Menschen erreichen konnten, als wir vorher absehen konnten. Gott hat uns so viel geschenkt. Wir können so, so dankbar sein. Und wir wissen in allem, er gibt uns das, solange wie es nötig ist nach seinem Plan. Und dann ist das Durchgangsstation, dann geht es weiter. Über dem alten Pfarrhaus, das war unser erstes Pfarrhaus, in das wir einzogen, stand dieser Satz geschrieben, Herberg biete kurze Zeit, Wandern nach der Ewigkeit. Herberg biete kurze Zeit, Wandern nach der Ewigkeit. Das ist die Situation. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Und dann geht der Satz so zu Ende. Der Hebräerbrief sagt nicht, und darum lasst uns rausholen, was geht. Darum lasst uns den Tag nutzen und genießen, solange wir noch können. Irgendwann ist dann Schluss und er wird uns schon holen. So im Sinne von Rainer Kunze. Sondern der Hebräerbrief sagt es anders. Sondern die zukünftige suchen wir. Und jetzt wendet er unseren Blick ganz getrost in die Zukunft und sagt, es gibt die Stadt ist hier das Bild, Gottes große ewige Stadt, Gottes ewiges Reich, Gottes großes Ziel. Darauf gehen wir zu. Wir haben ein Zuhause, wir waren da noch nicht, aber wir haben es schon. Und wir dürfen es wissen und wir kennen den, der uns das Zuhause bereitet. Und darum ist das neue Jahr eben, und merken Sie sich das genau, das neue Jahr ist nicht ein weiterer Schritt auf das Ende zu, sondern das neue Jahr ist ein weiterer Schritt dem Ziel entgegen. Das ist etwas völlig anderes von der Perspektive. Gehe ich wieder ein Jahr weiter auf das Ende zu, na ja, und wir haben vielleicht noch ein paar Jährchen oder nicht? Oder gehe ich einen weiteren Schritt dem Ziel entgegen? Das ist das neue Jahr für Menschen, die zu dem Herrn Jesus Christus gehören. Und sehen Sie, mit dieser Perspektive, da sind wir gerüstet. Wenn wir diese Perspektive haben, da gewinnen wir eine gesunde innere Distanz zur Welt. Klar, wir freuen uns an den Schöpfungsgaben, die Gott uns hier schenkt. Wir nehmen das dankbar mit. Wir freuen uns, wenn wir gut zu essen haben, wenn wir mal einen schönen Urlaub machen können. Wenn uns so manches geschenkt wird, das nehmen wir dankbar mit aus der Hand Gottes und versuchen, verantwortlich damit umzugehen. Aber wenn wir wissen, wir gehen in die Zukunft, wir gehen in die Heimat, dann gewinnen wir dadurch eine gesunde innere Distanz zu dieser Welt. Wir klammern uns nicht an die Dinge hier. Wir machen uns nüchtern klar, das ist alles Durchgangsstation und wir gewinnen eine gesunde innere Nähe zum Himmel. Wir gewinnen eine innere Distanz zur Welt und eine innere Nähe zum Himmel. Und lassen Sie uns darum beten, dass Gott uns auch das schenkt, dass wir diese innere Distanz zur Welt gewinnen, bei aller Dankbarkeit für das, was Gott uns noch schenkt. Und dass wir diese innere Nähe zum Himmel immer mehr finden. Und dann werden wir eben gerade nicht aus der Welt flüchten, sondern dann haben wir den Rücken frei und den Kopf frei, wie wir schon sagten, und können uns in dieser Welt einsetzen. Wir können, wie die jungen Leute sagen, voll reinkrachen. Wir können uns ja drangeben mit dem Herzblut, das uns geschenkt ist, für Gottes Auftrag in dieser Welt. Das dürfen wir. Wir ziehen uns nicht zurück in irgendeinen Schlupfwinkel, wo wir unsere bürgerliche Privatheit pflegen, sondern wir lassen uns vom Herrn reinwerfen in die Kämpfe dieser Welt. Und er will uns gebrauchen. Und er will uns ein Leben schenken, das ihm dient und das zu seinem Ziel führt. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Darum möchte ich Ihnen das noch erzählen von dem Rabbi, der Besuch bekam von einem Mann. Und der Besucher schaute sich um in den beiden Zimmern dieses Rabbis und wunderte sich, da stand so wenig Möbel, so ein Schrank, ein Tisch, ein Bett. Und er sagte, ja, ist ja etwas kärglich hier. Und der Rabbi lehnt sich lächelnd zurück und sagt, ja, bitteschön, du hast ja auch nur einen Koffer. Ja, sagte der, bitteschön, ich bin ja nur auf der Durchreise. Siehste, sagt der Rabbi, ich auch. Ich bin nur auf der Durchreise. Und lassen Sie uns das doch wirklich so mitnehmen. Wir sind auf der Durchreise. 2008, eine weitere Strecke. Möge Gott es schenken, dass wir bewahrt sind auf dieser Strecke. 2008, eine weitere Zwischenstrecke auf dem Weg zum Ziel. Wir sind nur auf der Durchreise. Aber das macht uns nicht traurig. Das macht uns nicht kopflos. Das macht uns schon gar nicht resigniert oder atemlos. Holen wir alles raus, was noch geht. Sondern das macht uns ganz getrost. Der Herr will uns ein festes Herz schenken durch seine Gnade. Und wir dürfen in allem wissen, dass wir dem gehören, der die Zeit souverän in seinen Händen hält. Und darum lassen Sie uns das heute Abend wirklich festhalten. Ja, die Zeit ist eine Großmacht, eine brutale Großmacht. Die Vergänglichkeit steht uns immer wieder so überdeutlich vor Augen. Das kann uns erschrecken. Und es wird uns wahrscheinlich auch manchmal erschrecken im nächsten Jahr. Wir sind nicht frei davon. Aber der Hebräerbrief hat uns gesagt, es gibt den archimedischen Punkt. Und dieser archimedische Punkt ist der Herr Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Allmächtige. Er ist unser König. Und weil das wahr ist, darum steht er auch, wenn du zu ihm gehörst, über deiner Zeit. Und dann gilt das. Er bereinigt deine Vergangenheit. Er bewältigt deine Gegenwart an jedem Tag des neuen Jahres. Und wenn du denkst, es überfordert mich alles und ich kriege nichts gepackt, er bewältigt deine Gegenwart. Er hat's versprochen. Und er bestimmt deine Zukunft. Und darum frage dich, gehörst du zu Jesus Christus? Ist er dein Herr? Hast du dich so vor ihm gebeugt? Hast du ihm das gesagt? Herr, mein Leben soll dir gehören. Ich brauche deine Vergebung. Und ich bitte dich, dass du mein zerbrechliches Leben ganz in deine Hand nimmst. Das ist das Wichtigste. Und wenn Sie sagen können, jawohl, bei mir ist das so, dann können Sie getrost losmarschieren ins neue Jahr. Und dann können wir als Einzelne und auch als Gemeinde getrost losmarschieren ins neue Jahr. Und der Herr hat versprochen, es wird keinen Tag geben ohne ihn. Das ist unsere Freude. Amen.